Wir haben jetzt vielleicht den Abschnitt, wo wir ein wenig auf den Faust eingehen. Das ist ja sein großes Werk. Und er hat also mehrere Fassungen geschrieben, also immer wieder überarbeitet. Und er hat bis kurz vor seinem Tod noch an dem Faust gearbeitet. Das heißt, es ist ein Lebenswerk im wahrsten Sinne des Wortes. Begonnen an der Zeit, wo er Swedenborg kennenlernte. Und er hat in diesem Faust eine alte Legende aufgegriffen oder die Worte, die im Hiob stehen. Und im Hiob ist ja die Rede, wie der Teufel vor den Herrn tritt und nun mit dem Herrn rechtet und sagt, naja, du schützt ja alle und da kann ich ja auch gar nichts gegen an und es ist ja kein Wunder, dass sie alle dir zufallen, also dem Göttlichen, aber lass mich mal machen, so in diesem Sinne, dann wirst du sehen, was du dann hast, denn dann werden sie mir zufallen. Und sozusagen top, die Wette gilt, das hat nun Goethe dann gesagt in diesem Schauspiel. Er hat also den Hiob zugrunde genommen, nur als Gedanken und hat das ausgeführt, was wohl dieser Mephisto nun mit diesem Manne anstellt. Und das ist ja diese ganze Faustgeschichte. Und nun hat er ein Denkmal gesetzt, eigentlich ja dem nordischen Seher Swedenborg, wenn er ihn auch nicht nennt, sondern er hat ihn Nostradamus genannt. Und das musste er, weil ja der Faust im Mittelalter spielte und Swedenborg damals ja noch nicht gab, aber er meinte ihn. Und da heißt es im Faust, war es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, die mir das innere Toben stillen, das arme Herz mit Freude füllen und mit geheimnisvollem Trieb die Kräfte der Natur rings um mich. Ich schaue in diesen reinen Zügen die wirkende Natur vor meiner Seele liegen. Wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem anderen wirkt und lebt. Wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen und sich die goldenen Eimer reichen, mit segenduftenden Schwingen vom Himmel durch die Erde dringen, harmonisch all das All durchklingen. Hier hat er also diesen Eingangsworte schon gegeben, ein Bild, was allein nur Swedenborg geben konnte, zu dieser Zeit wohlgemerkt. Keiner konnte die geistige Welt und das Harmonische durchdringen bis in die natürliche Welt darstellen, wie es ein Swedenborg hat. Auch ein Nostradamus hat das nicht gemacht. Dessen Aussagen waren ganz anders und verschleiert und verschlüsselt, die eigentlich bis heute ja immer Rätsel aufgeben, aber nicht so klar, wie es der Swedenborg war. Und aus dem, was wir wissen, von Goethe, wie er dem Swedenborg ja huldigte, ist klar, hier ist Swedenborg gemeint. Er kommt ja nachher, wir hören, dass er dann das Buch aufschlägt des Nostradamus. Aber alles, was dort geschieht, ist nicht Nostradamus, sondern eben allein Swedenborg. So schreibt der Adolf Görwitz. Diese Engel und Teufel sind Engel und Teufel, Wesen der geistigen Welt, nicht Allegorien. Goethe war kein Visionär. Zwar lasen wir oben, er sei geneigter als jemand noch an eine Welt außer der Sichtbaren zu glauben und er habe Dichtung und Lebenskraft genug, sogar sein eigenes Selbst zu einem swedenborgischen Geisteruniversum erweitert zu fühlen. Aber für die anschauliche Ausgestaltung der außerirdischen Szenen greift er nun doch wieder auf die Vision Swedenborgs zurück. Der Religionsforscher Rosenberg machte darauf aufmerksam, dass wenn schon Platon, Dante und mittelalterlich-kirchliche Erben darin verwoben ist, doch das für diese Verwebung Entscheidende gilt. Es wurde nicht nur vermehrt durch Swedenborgs Schau, sondern Goethe wurde durch diese für deren Sinn und Wahrheitsgehalt überhaupt erst aufgeschlossen. Man muss Swedenborg gerade zu einem Fürsten und einen Jenseitskundigen der nachreformatorischen Zeit nennen. Das schreibt also der hier zitierte Religionsforscher Alfons Rosenberg. Durch die ungeheure Menge seiner Gesichte, so Rosenberg weiter, wie durch die Tiefe und Originalität derselben, ragt er weit über alle anderen durch Visionen ausgezeichnete Persönlichkeiten der letzten Jahrhunderte heraus. des Sehers Schauungen sind in dem Testament Goethes in dem Schluss des zweiten Teils von Faust derart bestimmend eingegangen, dass sie geradezu den Schlüssel zu dieser Szene bilden. Und nun kommt eine seltsame Szene, die der Pater im zweiten Teil, Seraphicus, lässt die Kinder durch seine irdisch-menschlichen Augen die Erde sehen. Und das heißt im Originaltext, steigt herab in meine Augen Welt- und erdgemäß Organ. Könnt sie als die euren brauchen, schaut euch diese Gegend an. Und er nimmt sie in sich auf, so heißt es da. Was soll das, sagt hier der Rosenberg. Wie kam Goethe auf diesen Einfall? Während der Pater, der Ästhetikus, als Heiliger nahe der Vollendung der Erde schon fast entrückt ist, der Pater Profundus dagegen noch verstrickt ins Innerirdische, ist der Pater Seraphicus ein Mensch, dessen Inneres für die geistige Welt aufgeschlossen ist, der nicht nur unbewusst, wie wir alle, in beiden Welten lebt, sondern schon während seines Erdenlebens in eine andere Welt hineinschauen und sich in ihr bewegen kann. Ein Visionär? Es ist Swedenborgs Porträt im Faust. 1781 schrieb Goethe an Frau von Stein, durch seine Augen wie ein swedenborgischer Geist will ich ein großes Stück Land sehen. 1785 an seine Mutter, wenn man nach Art swedenborgischer Geister durch fremde Augen sehen will, dann tut man am besten, wenn man Kinderaugen dazu wählt. Und 1806 an Wolf, warum kann ich mich nicht sogleich wie jene swedenborgischen Geister, die sich manchmal die Erlaubnis ausbaten, in die Sinneswerkzeuge ihres Meisters hineinzusteigen und durch deren Vermittlung die Welt zu sehen, auf kurze Zeit in ihr Wesen zu versinken? Und 1824 an Alton, nun aber sei ich mit ihren Augen, wie ehemals die Geister durch Swedenborgs Augen die Welt kennenlernten. Und Goethe hatte eben einst Swedenborg gelesen, das sollen ja diese Stellen hinweisen. Das sind ja nur einige wenige, die ja wie gesagt in diesem Buch viel mehr zitiert sind. Ich habe hier bloß einige herausgenommen. Weder die Geister noch die Engel können mit ihrem Auge irgendetwas auf der Erde Befindliches sehen, so sagt Swedenborg, denn für sie ist das Licht der Welt wie dichtes Dunkel. Dennoch können die Geister und Engel, wenn es dem Herrn gefällt, durch die Augen eines Menschen die Dinge in der natürlichen Welt sehen. Dies gestattet der Herr aber nur bei solchen, denen er verleiht, mit Geistern und Engeln zu reden und mit ihnen zusammen zu sein. Durch meine Augen wurde ihnen vergönnt, also den Geistern, durch Swedenborgs Augen, die Gegenstände in der Welt zu sehen. So deutlich wie ich und auch die Menschen, die mit mir sprachen, zu hören. Und an einer anderen Stelle sagt Swedenborg, man muss wissen, dass die, welche im anderen Leben sind, nichts von dem, was in der Erdenwelt ist, sehen können. Dass es ihnen aber möglich war, vermittels meiner Augen, dass ich dem Geist nach bei ihnen war und zugleich dem Leben bei dem anderen, bei denen, die auf der Erde leben. Ich selbst sah diejenigen, mit denen ich und im anderen Leben sprach, nicht mit meinen leiblichen Augen, sondern mit den Augen der Geister. Das heißt also genau umgekehrt. Er kann nur durch die Geisteraugen schauen, die geistige Welt, und die Geister können nur durch seine Augen die irdische Welt sehen. Denn durch die göttliche Barmherzigkeit wurden in mir Organe geöffnet, die meinem Geist angehören. Ich weiß, dass dies alles keinen Glauben finden wird bei solchen, die im körperlichen, irdischen und weltlichen versunken sind, deren Geist sich verworren, kalt, verquält, in stumpfer Sinne schranken. Denn sie begreifen nichts anderes als das, was durch den Tod verschwindet, nämlich den Körper. Ebenso weiß ich, dass auch die, die es nicht glauben werden, die zwar viel über die Seele nachgedacht und geforscht, aber doch nicht begriffen haben, dass die Seele ihr Geist und dass der Geist der Mensch selbst ist, der im Körper lebt. Sie können sich von der Seele keine andere Vorstellung machen, als dass sie etwas Gedachtes oder Abstraktes oder Flammenähnliches oder Ätherisches sei. Und nun, wie ein Reiseführer, erklärt dieser Pater nun den Knaben, die in ihm sind, was sie sehen durch seine Augen. Das sind Bäume, das sind Felsen, Wasserstrom, der abstürzt und mit ungeheurem Wälzen sich den steilen Weg verkürzt. Das ist mächtig anzuschauen, doch zu düster ist der Ort, schüttelt uns mit Schreck und Grauen, edler, guter, lass uns fort. Steigt hinan zu höheren Kreise, wachset immer unvermerkt, wie in einer Weise Gottes Gegenwart verstärkt. Denn das ist der Geist der Nahrung, die im freisten Äther waltet, ewigen Liebensoffenbarung, die zur Seligkeit entfaltet. Die Geisternahrung, schreibt Swedenborg, weil die Weisheit, die im freisten Äther waltet, die Engel vollkommen macht. Ja, ihr Leben ist, und weil der Himmel bei jedem je nach seiner Weisheit einfließt, darum sehnen sich dort alle nach ihr und streben nach ihr, nicht anders als ein Mensch, der Hunger hat und sich nach Speise sehnt. Wissen, Einsicht und Weisheit ist wirklich geistige Nahrung, wie die Speise natürlicher Nahrung ist. Sie entsprechen sich gegenseitig. Und von der Seligkeit der Engel schreibt er, der Friede in den Himmeln ist das Göttliche, das dort alles Gute inwendig mit Seligkeit überströmt. Aus ihm stammt alle Himmelsfreude. Es ist seinem Wesen nach die göttliche Freude der göttlichen Liebe des Herrn, die aus seiner Verbindung mit dem Himmel und mit jedem Engel aus ihm hervorgeht. Und von daher kommt den Engeln auch alles Selige und Wonnige.